Sehr gerne, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein wunderschönen Tag. Ich hoffe, Sie haben alle gut gegessen und sind jetzt nicht zu müde, ein paar Gedanken noch zu teilen. Zu einer Aufgabe, die mir zugewiesen worden ist, nämlich etwas mehr noch darüber nachzudenken, welche Hintergründe sich mit dem Islamischen Staat und mit der ganzen Misere des sogenannten Islamischen Staates verbinden lassen. Sie sind ja schon informiert worden und Sie haben schon darüber gesprochen, über die Situation in Syrien. Sie, heute Morgen, und Sie haben auch unterschiedliche Aspekte auch schon kennengelernt und werden das Thema sicherlich noch weiter vertiefen. Deshalb möchte ich in meinem kleinen Beitrag jetzt nicht auf die Situation, auf die militärische oder politische oder soziale Situation in Syrien oder Irak eingehen, sondern eine Frage aufwerfen, die auch hier bei uns in der Schweiz nochmal aufgegriffen worden ist und die gestern in einer Nachricht des Chefs des, Nachrichtendienstes des Bundes, Markus Seiler, wie folgt formuliert worden ist, und ich möchte ihn zitieren. Zum einen müssen wir verstehen, was hinter den Phänomenen Islamischer Staat oder Al-Qaida steckt, worin unterscheiden sie sich, was haben sie gemeinsam, wie funktionieren sie, wie geht es weiter. Nur wenn man diese Phänomene versteht, sagt er, weiß man, auf was geschaut werden muss, wenn sich die Bedrohung gegenüber der Schweiz verändert. Das ist natürlich jetzt eine Formulierung so, als ob wir über den sogenannten Islamischen Staat oder Al-Qaida oder das Ganze nicht Bescheid wüssten. Manchmal hat man den Eindruck, als würde man jetzt nochmal ganz von Neuem in dieses Feld einsteigen und nochmal erzählen müssen, um was es sich dabei handelt. Tatsächlich liegen inzwischen ja schon sehr viele Studien und Analysen vor, die sich mit dem Innenleben und den Innenwelten des sogenannten Islamischen Staates befassen. Da gibt es ganz reißerische Texte, etwa von Jürgen Todenhöfer, der 9 Tage irgendwo in der Gegend des Staates war und daraus dann eine Inside IS-Story gemacht hat. Also das ist schon sehr reißerisch. Dann gibt es solide recherchierte Reportagen, etwa von Christoph Reuter oder von Loretta Napoleoni, Rainer Herrmann und anderen. Dann gibt es akademisches Wissen, das einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Guido Steinberg, Wilfried Buchter und natürlich ein akademisches Wissen, etwa vertreten von Christoph Günther in seinem Buch über Islamischer Staat im Zweistromland, das vor zwei, drei Jahren erschienen ist. Also wir haben eine sehr breite Informationslandschaft. Wir wissen eigentlich sehr viel. Wir wissen sogar über die Finanzströme Bescheid, wir wissen über die soziale Organisationsstruktur Bescheid, wir wissen über die Machtverteilung Bescheid. Also eigentlich ist dieser Islamische Staat kein Rätsel, eher gesehen, sondern etwas, was durchaus in der Informationslandschaft, wie wir sie heute haben, bewältigbar und verarbeitbar ist, sodass ich eigentlich Markus Seiler raten würde, erstmal solche Texte wahrzunehmen, zu lesen und dann zu schauen, wie viele Antworten auf seine Fragen in diesen Texten drinstecken. Ich möchte jetzt deshalb nicht auf diese, eher auf den Innenblick des Islamischen Staates und auf politische oder machtpolitische Struktur des Islamischen Staates eingehen, sondern eher einen Aspekt aufgreifen oder zwei Aspekte aufgreifen, die auch in der jüngeren Debatte wieder in den Vordergrund gerückt worden sind, nämlich einerseits, was macht den Islamischen Staat und was macht das Umfeld so attraktiv? Und zweitens, aber für mich als Islamwissenschaftler noch bedeutsamer, die Frage, was ist das für eine Vorstellungswelt, die so offensichtlich attraktiv in bestimmte Felder hineinwirkt? Lassen Sie mich deshalb ganz kurz mit dem Test beginnen. Seitdem ein Unbekannter eine Website oder ein Computer des Islamischen Staates gehackt hat, wissen wir über 22.000 sogenannte Dschihadis Bescheid, die im Islamischen Staat kämpfen oder mit dem Islamischen Staat zusammenkämpfen. Das dürften etwa 40% der Kämpfer sein. Das heißt, wir wissen jetzt über 40% der Kämpfer des Islamischen Staates ziemlich genau biografisch Bescheid. Wir wissen über deren Hintergründe Bescheid. Die 23 Fragen, die sozusagen als Aufnahmekriterien der Islamische Staat jenem Dschihadi, der nach Syrien oder im Irak kommt, stellt, sind alle mehr oder weniger beantwortet worden, sodass wir eigentlich ganz gut informiert worden sind. Der Hacker, der das herausgestellt hat, hat die Nachrichten ja weitergereicht. Zunächst erstmal an eine syrische oppositionelle Nachrichtenstelle, Zaman Rossel heißt sie, und dann an den englischen, britischen Sky-Sender, von dem aus dann die ganzen Informationen weltweit gestreut worden sind und auch der Nachrichtendienst des Bundes jetzt daran partizipiert, um rauszukriegen, wie viele Schweizerinnen und Schweizer denn jetzt im Islamischen Staat zumindest auf dieser Liste mitwirken. Interessant war, dass in dieser Liste selbst nochmal deutlich geworden ist, welches Hintergrundprofil in diesem Islamischen Staat steckt. Und es ist klar, wenn das stimmt, wenn die Zahlen stimmen und die Analysen stimmen, da gibt es noch unterschiedliche Bewertungen und Auswertungen, sind nur 3% der Kämpfer im Islamischen Staat selbst aus Syrien oder Irak. Das heißt also, eigentlich handelt es sich nicht um eine Gruppe oder eine Organisation, die im syrisch-irakischen Umfeld geboren worden ist, sondern eine, wenn man sich genauer anschaut, eine Gemeinschaft, die von außen nach Syrien in den Irak hineingekommen ist, getragen vor allen Dingen immer noch von 25% aus Saudi-Arabien. Das heißt, es ist irgendwo eine Organisation, die mit Saudi-Arabien verhängt ist. 40% der Kämpferinnen und Kämpfer kommen aus Tunesien, Marokko und Ägypten. Da haben wir auch noch ein Bezugsfeld. 30% stammen sozusagen aus der nicht-arabischen Fremde, das heißt also Russland oder China oder eben auch Westeuropa. Die Zahl der westeuropäischen Kämpfer wird mit 4.000 bis 5.000 angegeben. Also man hat da dort ein bestimmtes Größenverhältnis klar vor Augen. Diese Hintergründe zeigen sehr schön und sehr deutlich, dass es sich hierbei nicht um ausgebildete, auch in der islamischen Tradition ausgebildete Menschen handelt, die jetzt sozusagen aus einem ganz klar dezidierten islamischen Willen nach Syrien gehen, sondern dass dort auch andere Motive noch eine Rolle spielen, beispielsweise Flucht vor prekärer Situation, lebensweltlicher Situation, etwa in Russland oder in China oder in anderen Ländern, oder auch Armutsverhältnisse. Es können aber auch ganz einfache Solidaritätsbezüge sein, dass der Bruder hingegangen ist und der gesagt hat, jetzt soll sein anderer Bruder auch kommen. Also es sind nicht notwendig islamische Motive, die dazu geführt haben, dass man zum islamischen Kämpfer wird. Und das hat sich ja nochmal bestätigt, jetzt in der jüngsten Veröffentlichung, die Nicolas Hénin gemacht hat, der französische Reporter, der in Syrien ein ganzes Jahr lang, von 2013 bis 2014, vom sogenannten Islamischen Staat in Geiselhaft genommen worden ist und der sehr schön berichten kann, welche Art von Vorstellungswelt denn seine Bewacher vertreten haben. Und da wird sehr deutlich, letztlich das Islamische an dieser Vorstellungswelt relativ unpräzise und unklar ausformuliert worden ist. Also eine solche Vorstellung, wie wir es im Westen oft hegen und auch in der Presse kolportiert worden ist, man geht in den Dschihad, um dort dann zu sterben und dann ins Paradies zu kommen, weil dort die 72 Jungfrauen auf einen warten. Diese Vorstellungswelt ist nicht deckungsgleich mit den Motiven, die vielfach die einzelnen Kämpfer haben. Es mag ein paar Heißsporte geben, die tatsächlich an so etwas glauben, aber viel eher sind andere neue Formen von sozialer Bindung entstanden, die in diesem merkwürdigen Konstrukt islamischer Staat konfigurieren. Und das führt dann eben zu der zweiten Frage, nämlich wie stark fügt sich jetzt der islamische Staat in die innerislamische Debatte ein? Ist der islamische Staat überhaupt noch Teil einer gesamtislamischen Öffentlichkeit oder islamischen Vorstellungswelt oder tritt er außen vor? Wenn wir uns die islamischen öffentlichen Stellungnahmen dazu anschauen, so fällt ja auf, dass sie im Grunde mit zwei dominanten Strategien operieren, also etwa die Azhar-Universität in Kairo oder die Islamische Universität in Medina oder andere Stellen, die sagen, ja, es handelt sich letztendlich um Fremde im Sinne von Alliance, also so, als ob das Marsmenschen wären, die jetzt in die islamische Medina gekommen sind und dort dann die islamische Welt von innen zerstören wollten. Also wäre das so etwas ein Virus, der nichts mit dem Islam zu tun habe. Manche sagen, das ist natürlich alles Mossad-gestützt oder vom CIA organisiert und im Grunde sind das alles geheime Agenten amerikanischer, europäischer Geheimdienste, die dort in Syrien ihr Unwesen treiben. All das ist natürlich eine Strategie, um deutlich zu machen, dass die islamische Öffentlichkeit mit passiert, nichts zu tun habe. Auf der anderen Seite sieht man im Westen genau das Gegenbild, wo die Öffentlichkeit sehr deutlich macht, dass es sich hier um den letztendlich wahrgelegten wesentlichen Kern des Islam handle. Das heißt, der islamische Staat ist im Grunde so etwas wie eine Offenbarung des Islam selbst und am islamischen Staat sehe man, was der ist. Alles andere sei nur etwas verdeckte Chimäre gewesen und heute müssen wir anerkennen, dass der islamische Staat im Grunde genau das repräsentiert, wovor die öffentliche Meinung am besten besonders Angst habe, nämlich so etwas wie ein gewaltbereiter, radikaler Monotheismus, der letztendlich nichts anderes im Sinne habe, als die grüne Fahne auf dem Petersdom zu hissen oder auf dem Titlis aufzuhängen. Das ist sicherlich eine Vorstellung, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, die auch von dem Islamischen Staat vertreten wird, denn wenn Sie den sogenannten Propagandabereich des Islamischen Staates sich anschauen, so sehen wir, dass er extrem im Islam operiert. Das heißt, seine Vorstellungswelt ist sehr stark auf den Islam zugeschnitten, mit dem Islam operierend. Nichtsdestotrotz ist er keine einfache Reproduktion all der Vorstellungen, sondern eine mediale Selbstinszenierung, wo das Skript so etwas ist wie eine Mischung aus idealisierter islamischer Frühgeschichte, radikalen Feindbildkonstruktionen, Heroismus und eine gute Portion Hollywood. Und dies alles zusammen bildet letztendlich den Islamischen Staat ab, der dann ja von Nicola Inner in seinem Buch Der Islamische Staat und die Fehler des Westens heißt es, glaube ich, sehr gut porträtiert. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist für den Islamischen Staat, weil letztendlich ja auch der Westen ein großes Interesse daran hat, dem Islamischen Staat seine soziale, ökonomische, moralische und auch religiöse Ressource zu entziehen, um ihn quasi auszutrocknen und dann seinen Sinn aufzuheben, gibt es nochmal zu fragen, was denn jetzt das Spezifische an diesem Islamischen Staat im Unterschied etwa zu anderen alten islamistischen Organisationen ist. Und das, was sicherlich auch in Pakistan Al-Qaida beschäftigt, ist die Frage, inwiefern der Islamische Staat überhaupt legitimiert ist, so etwas wie eine Gebietsherrschaft in der arabischen Welt zu errichten. Das heißt also eine Herrschaft zu errichten, die sich gegen bestehende Staaten richtet und den primären Feind in den Staaten in der arabischen Welt definiert und nicht mehr weder noch gegen den Westen. Al-Qaida hat ja sozusagen sein großes Feindbild im Westen und im Zionismus oder im Weltjudentum, wie Bin Laden gesagt hatte, gesehen. Während wir hier eine Inszenierung haben eines Konfliktes, der darauf beruht, so etwas wie Gebietsherrschaften einzurichten, das hat der Islamische Staat ja in Syrien und Irak offensichtlich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren geschafft. Er hat es auch in Jemen geschafft, teilweise in Ägypten geschafft, in Libyen und teilweise sogar in kleinen Nischen in Tunesien. Das sind also Länder, wenn wir uns die nochmal vergegenwärtigen, Länder, die in denen der Traum des alten arabischen Frühlings vollkommen zerstört worden ist. Und genau dort, in den Ländern, wo der Frühling sozusagen nicht sich hat entfalten können, dort offensichtlich macht eine solche Gebietsherrschaft des Islamischen Staates einen Sinn. Was allein schon zeigt, dass es eine Logik gibt zwischen Islamischem Staat auf der einen Seite und der sozialen, wirtschaftlichen, politischen Situation in eben diesen Ländern auf der anderen Seite. Nachdem die Anschläge von Paris uns nochmal deutlich gemacht haben, wie prekär auch manche soziale Verhältnisse auch für muslimische Gemeinschaften in Europa, in Westeuropa sind, ist deutlich geworden, dass viele von den Republiken, in denen jetzt solche Nischen des Islamischen Staates entstanden, arabische Republiken, so etwas darstellen wie ein großes arabisches Banlieue, das die Reichtumsgebiete in der arabischen Welt umlagert. Und in diesen Banlieues, und so möchte ich jetzt Ägypten, Libyen, Tunesien, Algerien, Syrien, Irak beschreiben, in diesen Banlieues sind für sicherlich mindestens zwei Drittel der Bevölkerung soziale Verhältnisse entstanden, die nicht nur prekär sind, sondern darüber hinaus so bestimmt sind, dass sie letztendlich in einer Gesellschaft nicht mehr sinnstiftend sind. Also die Menschen identifizieren sich nicht mehr mit einer gesellschaftlichen Ordnung, so wie wir das aus den westeuropäischen Ländern kennen. Das heißt, wir haben ein ganz starkes soziales Feld, in dem solche Nischen entstehen können, in denen sich der Islamische Staat einbetten kann, was sicherlich insofern problematisch ist, dass ein militärischer Sieg über den Islamischen Staat nicht gleichbedeutend ist mit einem Sieg über das Milieu, das den Islamischen Staat hervorbringt. Hier müssen ganz andere Instrumente gewählt werden, auch ganz andere Politiken entwickelt werden, um diesem Konflikt dann tatsächlich mal die Nahrung zu entziehen. Hier lohnt sich noch mal ganz kurz zurückzuschauen, einen kurzen Rückblick zu machen, woher denn dieses ganze merkwürdige Feld kommt, das der Islamische Staat repräsentiert. Ich erinnere nochmal daran, das erste Auftreten solcher Gruppen, die wir heute im Islamischen Staat kondensiert sehen, war 1992, 1993 im Rahmen des Krieges in Algerien, in der Auseinandersetzung um die Legitimität der politischen Macht in Algerien, rekrutierten sich zum Teil Afghanistan-Veteranen und bildeten Gruppen von Widerstandsorganisationen, die sich dann gegen das Regime wendeten und die dann zugleich Angehörige des algerischen Prekariats integrierten, eine Bezeichnung, für die wahrscheinlich der englische Historiker Hobsbawm die Bezeichnung Sozialrebellen gewählt hätte. Das sind also Leute, die gegen das soziale Feld rebellieren. Insgesamt dazu gehören nicht nur Banditen, nicht nur irgendwelche Mafia-Gemeinschaften, sondern Drogenhändler, Kleinkriminelle und alles. Die Mischung, die jetzt entstand, also zwischen der Vorstellungswelt der alten Afghanistan-Kämpfer, die zurückgekommen sind in Algerien, mit diesen Sozialrebellen, generierte eine soziale Macht, die sich sehr, sehr stark gegen den Staat stellte und die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnete, dass sie selbst unmittelbare Exekutivgewalt reklamierte und für sich einforderte. Das heißt also, eine Tötungsgewalt für sich selbst reklamierte, das sie ja dann auch sehr brutal durchgesetzt haben. Hier haben wir also zum ersten Mal das Auftauchen von solchen Vorstellungswelten, die in Algerien ja nie wirklich überwunden worden sind. 2001, 2002 war ein wenig der Prozess so weit gediehen, dass das Militär wieder und die Polizei wieder die Hoheit hatte, aber letztendlich das Milieu, aus dem diese Sozialrebellen und diese ganzen Vorstellungswelten entstanden sind, ist auch in Algerien nicht wirklich zerstört worden. Bis 2001, 2002 war dieses Phänomen aber im Grunde auf Algerien begrenzt und beschränkt. Parallel begann in dieser Zeit langsam die Intellektuelle, nein, das ist ein falsches Wort, intellektuell möchte ich nicht benutzen, begann so etwas wie eine dogmatische Aufbereitung dessen, was als Islam durch diese ultrareligiösen Verbünde in die Welt gesetzt worden ist. Vor allen Dingen Angehörige der innerwahhabitischen saudi-arabischen Opposition nutzten dieses Feld und begannen, ihre Vorstellungen dogmatisch auszuformulieren. Und da war natürlich das ganze Umfeld von Bin Laden entscheidend, weil hier zum ersten Mal Merkmale einer radikalen Neudeutung des Islam formuliert worden sind, die letztendlich mit der Tradition sehr, sehr schwer in Übereinstimmung zu bringen sind. Lassen Sie mich hier nur vier Elemente kurz benennen. Das wichtigste und für die wahrscheinlich Mehrheit der Muslime völlig unverständlichste Element ist die Behauptung, dass der Dschihad, also das Streiten für Gott, als Gottesdienst, als ritueller, sakraler Gottesdienst zu verstehen sei, dass er also gleichrangig, ja sogar höherrangig sei, sogar als das rituelle Pflichtgebet oder sogar als das Glaubensbekenntnis. Das heißt, der Dschihad übernimmt förmlich das ganze Feld von ritueller Ordnung, die bislang in der islamischen Tradition existierten. Das sind ja die berühmten fünf, das Glaubensbekenntnis, das Gebet, das Fasten, das Almosengeben und die Pilgerfahrt. Die werden quasi ersetzt durch den Dschihad und der Dschihad kondensiert die rituelle Haltung in der islamischen Vorstellungswelt und bringt alles in diese Kampfhandlung hinein. Natürlich ist Dschihad jetzt nicht mehr das verbale Streiten, sondern Dschihad ist tatsächlich das physische Streiten. Und in diesem physischen Streit soll auch letztendlich die eigentliche personelle Islamität bewahrheitet werden. Das heißt, nur jemand, der Dschihad macht, kann ein Muslim sein, so in der Vorstellung von Bin Laden. Das war das Erste. Das Zweite war die Definition eines Weltenkampfes zwischen Islam und dem Westen. Das ist jetzt nichts besonders Neues. Das kennen wir aus der westlichen Perspektive ja ganz gut. George W. Bush hatte ja ähnliche Vorstellungen gehegt. Und von daher ist eigentlich dieses West-Islam, dieser Antagonismus, der hier aufgebaut worden ist, ist kein wirkliches Proprium des Netzwerkes, das von Bin Laden aufgebaut worden ist. Entscheidender war hier vielmehr die Aussage von Bin Laden, dass Al-Qaida und auch die verbündeten Organisationen nicht daran bestrebt sind, einen Staat zu gründen. Sie wollten also keinen Staat etablieren, keinen islamischen Staat errichten, schon gar kein Kalifat errichten, auch kein Emirat in irgendeiner Hinsicht, sondern sie wollten ein Solidaritätsnetzwerk sein, das diesen Kampf gegen den Westen führt, mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stand. Und dieses Solidaritätsnetzwerk solle letztendlich unmittelbar den Kampf mit dem Westen so weit führen, dass es zu einer Apokalypse kommt, zu einem Endkampf kommen solle, in dem sozusagen die Al-Qaida als die schwarzen Reiter aus dem Osten kommen, dann gegen den Westen vorgehen werden und damit letztendlich das Weltenende einleiten werden. Das war noch die alte Vorstellungswelt von Bin Laden. Das waren diese Ideen von Gegenkreuzzügen, die dann noch in seinen Erklärungen eine Rolle gespielt haben. Deshalb haben wir auch diese Zeit der sogenannten Kriegszüge in Anführungsstriche, die Al-Qaida zwischen 1998 und 2005 gegen den Westen betrieben hat. Das war in der Zeit noch ein isolierter Verband, ohne soziale Einbettung. Nischen gab es in Pakistan und in Afghanistan, die waren aber äußerst fragil. Das änderte sich dann 2001 und 2003 mit der Besetzung in Afghanistan und Irak durch westliche Kontingente, NATO-Truppen bzw. Amerikas, der USA und Großbritanniens im Falle des Iraks. Denn in beiden Fällen haben wir einen Effekt, der gleichartig ist, nämlich dass nicht der Staat zusammengebrochen ist, sondern die gesellschaftliche Ordnung, die mehr oder weniger bisher den Staat hat mitgetragen oder mitgestaltet. Das war für den Irak ganz typisch. Zerschlagen wurde ja nicht das Regime und nicht der Staat selbst und nicht die Institutionen des Staates, sondern zerschlagen wurde ein sehr vage existierender Konsens innerhalb der irakischen Bevölkerung, einer irakischen Gesellschaft selbst anzugehören. So verwundert es nicht, dass innerhalb von kürzester Zeit, von 2003 bis 2005, schon konkurrierende Vorstellungswelten entstanden sind, die gegen den Staat getreten sind, Stämme, Verwandtschaftsbünde, Mafiagruppen und andere Gruppen, in denen der klassische Solidaritätstausch, der normalerweise in der Gesellschaft stattfindet, auf bestimmte Gruppen beschränkt worden sind. Dazu gehörten dann auch konfessionelle Selbstidentifizierungen. Und ein großer Fehler der Amerikaner 2003 im Irak war ja, dass sofort nach der Besetzung des Iraks die herrschaftliche Ordnung im Irak nach einem konfessionellen Proporz verteilt worden ist. Also es war nicht unbedingt der Wille jetzt der irakischen Bevölkerung, dass jetzt ein konfessioneller Proporz entsteht, sondern es war letztendlich der Wille der amerikanischen britischen Besatzungsmacht, dass so etwas durchgesetzt wird. Dabei hatte dann auch Maliki und andere schiitische Oppositionsführer ein gewichtiges Wort mitzureden, weil sie sehr daran interessiert waren, so etwas wie eine schiitische konfessionelle Identität im politischen Raum zu gewährleisten. Die ersten Versuche, eine Gebietsherrschaft einzurichten durch Organisationen, die später den Islamischen Staat gestalten, scheiterten aber 2007, 2008 im Irak. Dennoch, schon 2006, im Oktober 2006, oder genauer, wenn wir das Gründungsdatum nehmen wollen, am 15. Oktober 2006, wurde im Westirak der Islamische Staat ausgerufen. Das heißt, wir haben jetzt schon fast 10 Jahre Islamischer Staat. Damals gab es noch Prädikate, die mit dem Begriff Islamischer Staat in Beziehung gebracht worden sind. Man hat dann zunächst davon gesprochen, dass es sich um einen Islamischen Staat Irak handeln solle. Diese Formulierung hatte aber nur etwa 10 Tage Gültigkeit gehabt. Schon bei der ersten Feierlichkeit zur Gründung des Islamischen Staates im Irak in Ramadi Ende Oktober 2006 tauchten Transparente auf, wo formuliert worden ist, der Islamische Staat im Irak. Entscheidend ist hier die Unterscheidung zwischen des Irak und im Irak. Weil auf der einen Seite des Irak hieße es, dass der Irak einem Islamischen Staat untersteht. Die andere Formulierung hingegen erinnert sehr viel stärker an eine alte islamische Rede aus dem 8. Jahrhundert, wo das arabische Wort Daula, das hier verwendet wird, um den Staat zu bezeichnen, sinngleich ist mit einem Begriff für Wende, für apokalyptische Wende. Das heißt also, eigentlich heißt der übersetzt der Begriff Daula al-Islamiyya fi Bilad al-Rafidain, wie es damals hieß, also der islamische Staat im Irak, wörtlich übersetzt, die islamische apokalyptische Wende, die im Irak ihren Ausgangspunkt haben wird. Das heißt, der islamische Staat hat eigentlich für sich selbst nicht so etwas wie eine Selbstprofilierung als Staat im Blicke, sondern als die Profilierung richtet sie sich daraufhin aus, eine Gebietsherrschaft zu errichten, die Ausgangspunkt sein sollte für eine apokalyptische Wende, die der Irak als Zentrum, wo der Irak zunächst im Zentrum dann stand. Und hier sehen wir genau die entscheidende Differenz, die dann 2013 den Bruch mit Al-Qaida definieren sollte. Al-Qaida wollte ja keine solche Gebietsherrschaft errichten, sondern Al-Qaida wollte ein transnationales Solidaritätsnetzwerk bleiben, während hier jetzt eine Gebietsherrschaft im Irak errichtet wird und die Apokalypse sollte sozusagen im Lande selbst beginnen und im Lande selbst ihren Ausgangspunkt haben. Das hat dann letztendlich zu einem Bruch zwischen beiden Organisationen und beiden Gruppen geführt. Es ist nicht nur einfach eine strategische Differenz gewesen, sondern eine prinzipielle Differenz gewesen in der Frage, wie diese Apokalypse herbeigeführt werden kann und wie sie durchgesetzt werden kann. Dass der Islamische Staat diese Apokalypse bisher nicht durchgesetzt hat, vermag ihn selbst nicht zu verwundern. Wir kennen ja inzwischen schon auch solche Programmschriften des Islamischen Staates, wo deutlich gemacht wird, zu welcher Zeit, an welchem Ort die Apokalypse stattfinden wird. Also wir sind jetzt in der sogenannten zweiten Phase, in der Phase, die der Islamische Staat Tawahhush nennt, also Chaos stiften nennt. Daraus kommt dann die dritte Phase, das ist die Ermächtigungsphase, die Tamkin-Phase, die dann zu dem großen Kampf führen soll, in dem Moment, wo dann vor allen Dingen westlichen Staaten aufgefordert werden, in Syrien so massiv zu intervenieren, dass dort dann der entscheidende Schlag und der entscheidende Kampf geführt werden soll. Er soll geführt werden in Dareb, 50 Kilometer nördlich von Aleppo, in einem Ort, der nach alten mythischen Vorstellungen der Wiederankunftsort des Künders, des Endzeit, der Endzeit sein solle. Gleichzeitig war Dareb genau vor 500 Jahren schon mal Schlachtplatz zwischen dem Osmanischen Reich und den Mamluken, also ein sehr symbolischer Ort, weshalb auch dieser Name benutzt wird in der Propagandazeitschrift des Islamischen Staates, in der englischsprachigen Propagandazeitschrift, um deutlich zu machen, was eigentlich zum Ziel hat. Also 2020 bis 2022 soll dieser Endkampf stattfinden und 2022 soll dann der Sieg der Armee des Islam, wie es genannt wird, oder der Armee des Kalifates durchgesetzt werden. Das Kalifat war nicht Gegenstand von Al-Qaida. Al-Qaida hat eine solche Idee nie vertreten, weil Al-Qaida das Kalifat als eine falsche Neuerung interpretiert hat. Jetzt der Islamische Staat nutzt dieses Konzept des Kalifates, um im Grunde eine Neuerfindung einer solchen Repräsentation einer Gebietsherrschaft durchzusetzen. Das, was dort als Kalifat definiert worden ist, hätten wahrscheinlich frühere muslimische Staatsjuristen nicht als Kalifat anerkannt und schon gar nicht auch durchgesetzt sehen wollen. Das heißt, wir haben es hier also mit einer Situation zu tun, wo eine völlig neue Interpretation von islamischer Identität und islamischer Ordnung entstanden ist, die dramatische Veränderungen im gesamten Gefüge des Islam kennzeichnet. Über diese ganze Änderung kann ich Ihnen hier leider keine Auskunft geben. Vielleicht werden wir zu einem anderen Zeitpunkt dazu nochmal Gelegenheit haben. Eins ist aber deutlich geworden. Wir haben es hier mit einem Desintegrationsprozess auch des Islam selbst zu tun. Dass der Islam ist nicht mehr, funktioniert nicht mehr als Kitt, um die Bevölkerung in einer Gesellschaft zu binden und festzuhalten, sondern stattdessen entstehen hochgradige Formen von Ausdifferenzierung, die den Islam vollkommen auseinandersprengen inzwischen. Und ich will nur die drei mal in Erinnerung rufen. Das, was ich eben mit dieser ganzen apokalyptischen Idee angesprochen habe, wird repräsentiert durch, was ich ultra-islamische Kampfbünde nenne. Also ultra-islamisch jenseits des Islam und gleichzeitig den Islam radikalisierend. Das schöne Wort ultra definiert ja, die Vorsilbe ultra definiert beides, Radikalität und Überschreitung des Konsenses. Also wir haben es mit ultra-islamischen Kampfbünden zu tun, die den Islam letztendlich in seinem gesamten Kultgefüge neu definiert haben. Wir haben es zu tun mit sehr immer noch sehr vitalen, ultra-orthodoxen Lebenswelten, die keinen politischen Anspruch stellen, die in manchen Teilen, etwa in Paris oder London oder auch in Kleinbasel, eine gewisse Präsenz haben, die aber sehr viel wichtiger sind, etwa in Städten wie Alexandria oder in Saudi-Arabien oder anderen Ländern. Wir haben es zu tun mit Resten einer islamischen Bürgerlichkeit, die heute vor allen Dingen mit einer rechtskonservativen, ja populistischen Haltung ausgestaltet wird, die vor allen Dingen vertreten wird von den Muslimbrüdern, die letztendlich mit den eben beiden genannten Vorstellungswelten, den Kampfbünden und den Ultraorthodoxen, nichts zu tun haben und auch gar keine Koalition mehr eingehen können. Wir haben es zu tun mit einer starken, individualisierten, konsumorientierten Erlebnisfrömmigkeit, wo im Grunde keine politischen Machtansprüche und keine politischen und auch keine sozialen Geltungsansprüche verbunden sind, sondern wo die individuell erlebte Frömmigkeit sich durch eine zahllose, auch äußere Form darstellt, beispielsweise durch ein Kopftuch oder eine bestimmte Art zu reden, eine bestimmte Art, sich zu bewegen, zu sprechen, zum Ausdruck gebracht wird. Daneben gibt es immer noch eine starke liberale islamische Bürgerlichkeit, die versucht, den Islam sozusagen aus dem politischen Kontext herauszunehmen und ihn als eine moralisch-ethische positive Ordnung einer Gesellschaft zu definieren. Wenn wir das ganze Feld betrachten und fragen, ja, wie viele Teile der Bevölkerung stimmen denn zumindest einem dieser fünf Felder zu, so wird man etwa für den Iran akzeptieren müssen, dass die innerislamische Zustimmung zum Islam, zu einer dieser Tendenzen, zunehmend schwindet. Das heißt, auch der Islam verliert im Grunde mehr und mehr seine soziale Substanz, auf deren Grundlage so etwas wie ein Konsens einer islamischen Ökumene anzugehören, gebaut worden ist. Und schließlich und endlich nicht als noch gegenläufiger Trend. Wir erleben seit etwa 20, 25 Jahren eine zunehmende Konfessionalisierung islamischer Ordnungen. Ein Schiit und ein Sunnit, ein Schiit und ein radikaler Sunnit oder ein ultraislamischer Kämpfer würden sich gegenseitig prinzipiell die Islamität absprechen. Das heißt also, hier ist schon gar nicht mehr der Konsens gegeben, dass es sich um Sekten handelt, sondern hier ist der Konsens gegeben, dass es sich überhaupt nicht mehr um gegenseitig anerkannte Formen von Islam handelt. Das heißt, die Konfessionalität, ein Prozess, der in den letzten 25 Jahren entstanden ist in der islamischen Welt, lässt diesen Zerfallsprozess noch weiter gestalten. Mithin, und damit will ich auch gleich Schluss machen, haben wir es mit einem Prozess zu tun, wo 150 Jahre Geschichte zu Ende gehen. 150 Jahre lang hat es so etwas wie eine Dominanz einer islamischen Öffentlichkeit gegeben, in der der Islam verhandelt worden ist, diskutiert worden ist, ausformuliert worden ist. Über das Niveau will ich mich jetzt nicht äußern, wie das geschehen ist, aber es hat diese Art von Auseinandersetzung gegeben. Heute zerfällt diese Ordnung zunehmend. Das hat natürlich auch etwas mit den neuen Medien zu tun, weil die neuen Medien letztendlich auch dazu beigetragen haben, dass es innerhalb der islamischen Debatte in der Öffentlichkeit keine gegenseitige Kontrolle mehr gibt, kein Korrektiv mehr gibt. Jemand, der heute aus dem Internet seinen Islam abliest, ist nicht mehr gezwungen, seine Vorstellungswelt etwa mit der einer öffentlichen Haltung zum Islam in Beziehung zu setzen. Er kann sich seinen eigenen Islam gestalten und generieren. Und es gibt sozusagen keine öffentliche Debatte und keine öffentliche Kontrolle mehr, die das Ganze formieren und gestalten würde. Das ist sicherlich ein sehr, sehr negatives Ergebnis der neuen Medien. Und vielleicht ist der Islam einer der ersten Opfer auch der neuen Informationslandschaft, die sich in den letzten 20, 25 Jahren ergeben hat. Und damit habe ich meine halbe Stunde überschritten. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Schließe gern zu fragen.